Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Mein Name ist Florian.
Und ich bin Cornelius.
Wir haben heute das Thema, wie gelingt Bürgerbeteiligung, und haben uns dazu Herrn Professor Björn Egner als Gast eingeladen. Aber Cornelius, möchtest du erst nochmal erläutern, worüber wir inhaltlich sprechen wollen?
Es geht um drei große Punkte. Einmal die Interesse an Politik, also wie schaffe ich, dass Personen sich für Politik interessieren. Dann das Vertrauen in die Politik. Man muss ja zwischen den Bürgerinnen und der Politik ein bestimmtes Vertrauensverhältnis bestehen. Und einmal, wie kann man teilhaben an Politik? Also wie kann ich persönlich auch Politik machen und etwas mitentscheiden?
Herr Egner, wollen Sie sich einfach gerade mal kurz selbst vorstellen?
Mein Name ist Björn Egner, ich bin Politikwissenschaftler, arbeite an der TU Darmstadt, und in meinen Forschungsgebieten mache ich zum Beispiel europaweite Befragungen von kommunalpolitischen Akteuren, also zum Beispiel von Bürgermeistern oder Gemeinderäten, also was denken die so, wie alt sind die, welche Bildung haben die und so weiter.
Sehr spannend. Wir haben uns für heute überlegt, mal uns mit dem Thema Bürgerbeteiligung näher zu beschäftigen. Man kann sich ja jetzt sicherlich fragen, warum ist Bürgerbeteiligung in einer Demokratie eigentlich so wichtig? Ich glaube, das leitet sich schon aus dem Namen ab. Demokratie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Und im Endeffekt heißt das für uns, dass wir Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig die Regierten sind, aber auch die Regierenden, heißt, die Leute, die uns regieren, sind genauso Bürgerinnen und Bürger wie wir. Deshalb ist die Beteiligung, also dass alle mitmachen, total wichtig. Cornelius, willst du einfach mal mit unserer ersten Frage starten?
Ein großes Thema ist ja jetzt auch in den Medien, dass viele Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren oder sich nicht mehr angesprochen fühlen davon. Und da würden wir direkt auch einsteigen. Was sind denn so Faktoren, warum Menschen sich überhaupt angesprochen fühlen oder dann auch wieder nicht angesprochen fühlen von der Politik?
Ja, da gibt's relativ umfangreiche Forschung. Also das, was Sie jetzt ansprechen, das Phänomen heißt bei uns in der Politikwissenschaft politisches Interesse. Und das kann man natürlich abfragen, das wird auch abgefragt in großen international vergleichenden Befragungen. Das können Sie sich so vorstellen, dass da Personen repräsentativ ausgewählt werden und dann wird ein Fragebogen mit denen abgearbeitet. Und da gibt's eben auch eine Frage, wie stark interessieren Sie sich für Politik? Und aus dem Vergleich von verschiedenen Ländern wissen wir, dass dieses Interesse durchaus unterschiedlich ausgeprägt ist in verschiedenen Ländern. Aber es gibt auch so ein paar typische Muster über die Länder hinweg. Also zum Beispiel ist es in den meisten Ländern so, dass Männer sich ein bisschen stärker für Politik interessieren als Frauen. Ganz typisch ist auch, dass sich Leute, die eine höhere Bildung haben, stärker für Politik interessieren. Und es hängt auch vom Einkommen ab. Also ab einer bestimmten Grenze gibt es natürlich keinen weiteren Zuwachs. Also ein Milliardär würde vielleicht sich nicht nochmal 10-mal mehr für Politik interessieren als ein Millionär zum Beispiel. Aber vor allen Dingen in den Bereichen der Gesellschaft, in denen niedrige Einkommen vorherrschen, ist das politische Interesse eher weniger ausgeprägt.
Gibt es denn auch Faktoren, die irgendwie Bürgerinnen und Bürger hindern, sich an Politik wirklich zu beteiligen schon, aber auch sich grundsätzlich dafür zu interessieren?
Ja, es gibt so verschiedene Faktoren, die so dafür und dagegen arbeiten, ob man sich jetzt politisch interessiert. Also ein Hinderungsgrund, um sich für Politik zu interessieren, ist, wenn sich das eigene Umfeld nicht für Politik interessiert. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Also Sie können sich das so vorstellen, dass wenn ich als Jugendlicher zum Beispiel in einem Verein bin und spiele in der Fußballmannschaft zum Beispiel und da sind andere Spieler, die so meine Freunde und Fußballkumpels sind und die interessieren sich für Politik, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich mich dann auch dafür interessiere. Ganz einfach deswegen, weil sie darüber sprechen und weil ich dann denke, oh, worum geht's denn da? Und dann lese ich vielleicht was oder ich spreche mit ihnen darüber und dann erwacht mein eigenes Interesse. Und in Gesellschaftsschichten, wo es eben diese Zusammenhalt über andere Kontexte, sagt man, nicht gibt, da ist das Interesse dann eher weniger ausgeprägt. Wir können ja jetzt mal die Probe aufs Exempel machen und dann frage ich Sie mal. Sie sind ja hier beide, machen FSJ am Landtag. Und dann wäre die Frage, interessieren Sie sich für Politik und warum?
Ja, also für Politik interessiere ich mich, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, schon sehr stark. Und woher das kommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich bin schon aus meiner Familie heraus sicherlich auch, wo viele Nachrichten geschaut wurden, schon immer, wo wir auch über Politik schon gesprochen haben. Mein Freundesumfeld auch ein Stück weit, in der Schule irgendwann dann Politik und Wirtschaft als Unterrichtsfach, was mich dann persönlich angesprochen hat. Und ich mache Jugendverbandsarbeit in meiner Freizeit, heißt, da ist auch Partizipation und Basisdemokratie ein großes Thema. Und deshalb sind, glaube ich, einige Beteiligungsthemen für mich einfach schon selbstverständlich.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich glaube, man muss politisch interessiert sein, um hier sein FSJ zu machen. Ist ja auch FSJ im politischen Leben. Und bei mir lag es eigentlich auch schon mit der Familie. Also mein Vater hat Politikwissenschaften studiert, meine Großschwester jetzt auch. Und als ich dann 2019 bei uns in meiner Heimatstadt das Jugendgremium, also eine Art Jugendparlament gegründet hat, hat meine Mutter mich gefragt, ob ich da nicht auch hin will. Und dann bin ich da hingegangen, war am Anfang noch so ein bisschen schüchtern, aber als ich dann gemerkt habe, da sind coole Leute, mit denen ich mich super verstehe, mit denen es Spaß macht, abzuhängen und so, also da hat sich dann praktisch eigenen Freundeskreis drum entwickelt und man hat gemerkt, ah, man kann was in der Stadt bewirken. Das hat mein politisches Interesse auf jeden Fall nochmal gestärkt. Weil das Interessante ist, in meinem Freundeskreis in der Schule war so die Politik nicht unbedingt nur ein Gesprächsthema. Und dann bin ich eben über eine andere Freundesgruppe dazugekommen und verfolge das eben immer noch.
Aber dann sind Sie ja beide ja gute Beispiele für das, was ich gerade ausgeführt habe. Nämlich, dass Sie über die sozialen Umfelder, in denen Sie drin sind, sozusagen die Interesse zur Politik gefunden haben. Und die äußert sich jetzt dadurch, dass Sie hier Ihr FSJ machen.
Spielen denn noch andere Faktoren, zum Beispiel die geografische Nähe zur Hauptstadt, also Wiesbaden, eine Rolle, ob sich Personen für Politik interessieren und sich da auch beteiligen wollen oder das eher nicht machen wollen?
Ich würde sagen, dass sowas wie geografische Nähe schon eine ziemliche Rolle spielt. Aber es gibt auch eine andere Sache, die noch entscheidend ist und auf die würde ich auch gerne noch eingehen. Das ist sozusagen die Größe von so einer Einheit. Also es ist natürlich irgendwie klar, in einem Bundesland mit 6 Millionen Einwohnern, da ist es schwer, direkte Demokratie zu machen, ne? Weil die Grundidee der Demokratie ist, dass ja die Bürger nicht nur mit den Politikern reden, sondern dass die Bürger auch miteinander reden. Und das funktioniert in kleineren Einheiten viel besser als in großen. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt unter den Bürgern in, ich weiß nicht, Köln zum Beispiel, diskutieren, wie der Stadtpark aussehen soll. Da haben Sie lange zu tun, wenn Sie mit der anderen Million Kölner Leuten reden wollen. Deswegen brauchen sie sowas wie Parteien und Leute, die sie wählen und die sie repräsentieren und die dann im Gemeinderat entscheiden. Und in kleineren Einheiten geht es mit dieser direkten Politik noch. Also wenn Sie jetzt ein Dorf oder eine kleine Gemeinde mit 2.500 Einwohnern denken, da funktioniert die ursprüngliche Idee noch, dass die Bürger über Politik ins Gespräch kommen und selbst Lösungen finden. Da gibt es zwar auch gewählte Gremien, Gemeinderat und so weiter, aber die Möglichkeit zur direkten Einflussnahme ist viel größer.
Gibt es denn auch Faktoren, die Menschen aktiv daran hindern, sich an Politik zu beteiligen?
Ja, ich meine, das sind die ganz typischen Fragen, so nach bestimmten Lebensphasen zum Beispiel. Also was man erkennen kann, ist, dass Leute, die relativ frisch Kinder bekommen haben, sich sozusagen in der Phase eben weniger engagieren oder weniger interessieren. Die haben dann eben andere Dinge zu tun, Windeln wechseln, solche Fragen. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel Jobs haben, die sich mit politischem Engagement schwer vereinbaren lassen. Also wenn Sie an jemanden denken, der Schicht arbeitet zum Beispiel oder jemand, der nur nachts arbeitet oder jemand, der in 2 Jobs arbeitet und deswegen überhaupt keine Zeit hat, um 20 Uhr auf eine politische Veranstaltung zu gehen.
Man muss ja nicht immer dabei sein, man kann sich ja auch informieren über Sachen. Welche Rolle spielen denn Medien beim Austausch zwischen Politik und Bürgern?
Für mich als Bürger ist ja immer das Problem, ich kann ja nicht allen politischen Debatten folgen, ich kann nicht mir alle Themen angucken. Es ist einfach viel zu viel für die Zeit, die ich dafür übrig habe. Und deswegen sind die Medien natürlich deswegen wichtig, weil die so ein bisschen filtern, was ist jetzt eigentlich wichtig und was ist unwichtig.
Gibt es denn für Menschen auch beim Konsum von Medien irgendwelche Hürden?
Ja, das eine ist natürlich die Form des Mediums. Also sag mal, jemand, der ungeübt ist im Lesen zum Beispiel, weil er das vielleicht in der Schule nicht so stark gelernt hat oder weil das im Alltag nicht so stark tut, der tut sich natürlich schwer, damit eine Zeitung komplett durchzulesen zum Beispiel. Also dann sonntags Frühstück, Kaffee und Ei und dann einmal die Zeitung durchlesen, das ist für jemanden, der ungeübt ist, schwierig.
Wir haben jetzt vor allem schon drüber gesprochen, wie Bürgerinnen und Bürger sich über Politik informieren können. Aber wie kann es denn zu einem Austausch zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern kommen?
Also es gibt einmal die klassische Variante, würde ich das mal nennen, so oldschool. Das würde ja bedeuten, dass ich mich in den Strukturen bewege, in denen sich die Politiker auch bewegen. Also dann würde ich zum Beispiel als Bürger vielleicht zu Parteiversammlungen gehen und würde mir anhören, was die da sagen. Oder ich würde vielleicht sogar selbst in der Partei eintreten und würde da mitarbeiten. Und irgendwann kann ich vielleicht auch selbst gewählt werden, da bin ich selbst Politiker. Und dann kann ich ja selbst durchsetzen, was ich immer wollte. Und dann habe ich sozusagen natürlich einen größeren Einfluss. Und es gibt auch noch die anderen klassischen Varianten. Das eine wäre, dass ich eben sozusagen wähle, ohne dass ich jetzt versuche, in der Partei eine Karriere zu machen oder da Mitglied zu werden. Das ist so das Klassische. Oder ich kann natürlich in den typischen Formen neben der formalen Politik arbeiten, indem ich sage, ich engagiere mich in Vereinen, in Verbänden, in Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, Greenpeace oder sowas. Na, das wäre die dritte Variante.
Wir haben jetzt über die klassischen Wege gesprochen. Gibt es denn innovative, andere Formate noch, wie sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können?
Die direkte Beteiligung wäre dann, wenn eine bestimmte Form von Bürgerbeteiligung. Also die gibt es verschiedene Formate. Das ist auch auf jeder Ebene ein bisschen unterschiedlich. Also auf der kommunalen Ebene kennen wir zum Beispiel ja Bürgerbegehren, Bürgerentscheid zum Beispiel, wo ich als Bürger selbst Vorschläge machen kann und die dann auch zur Abstimmung gestellt werden, durch eine Bürgerabstimmung. Oder ich kann mich an anderen Instrumenten von Bürgerbeteiligung beteiligen, zum Beispiel gibt's Bürgerräte, das gibt's auf Bundesebene zum Beispiel bei bestimmten Themen, da werden Bürger gelost, einfach aus einem großen Topf. Und die gelost werden, setzen sich dann mit den politischen Entscheidungsträgern zusammen und dann diskutieren die zusammen und versuchen irgendwie Lösungen oder einen Kompromiss zu finden. Und dann gibt's noch weitere Formen, die so ein bisschen fallspezifisch sind. Also zum Beispiel gibt es sowas wie runde Tische, also wenn Sie dran denken, dass es in einer bestimmten Stadt vielleicht in einem Stadtteil sehr viel Probleme gibt, Müll auf der Straße, viel Gewalt, dann gibt es oft das Mittel der runden Tische, wo man sagt, okay, dann hole ich alle zusammen, die ein Interesse daran haben, dass es in diesem Stadtteil besser wird, dann hole ich jemand von der Polizei, jemand von der Stadtverwaltung, auch Bewohner von diesem Viertel, auch Leute, die in diesem Viertel Läden haben oder Restaurants zum Beispiel, die nennt man dann Stakeholder, also sind Leute, die bestimmte Interessen haben. Und die hole ich zusammen an den runden Tisch und wir versuchen, das Problem zu lösen. Es gibt Möglichkeiten, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu bestimmten Themen zu beteiligen. Also es gibt das Stichwort Fokusgruppen zum Beispiel. Vielleicht ein Beispiel aus der Kommunalpolitik. Also jetzt stellen Sie sich vor, dass ein Gemeinderat sich überlegt, wir brauchen jetzt hier einen Spielplatz. Und dann liegt es ja nahe zu sagen, okay, dann frage ich eben die Eltern von den drei Kindergärten, die ich da in der Gemeinde habe, von den Kindern, die dorthin gehen, die frage ich mal, was sie eigentlich auf so einem Spielplatz gerne hätten. So bevor ich jetzt den Standard-Sandkasten und die Wippe und die Schaukel hinbaue, frage ich die mal, was sie und ihre Kinder denn eigentlich gerne hätten. Das kann hinterher immer noch zu teuer sein oder nicht realisierbar oder zu gefährlich. Aber zumindest ist das eine Möglichkeit, eine gezielte Gruppe für ein bestimmtes Problem einzubinden. So, und dann, das tut ja noch keinem weh. Der Gemeinderat kann ja hinterher immer noch, die gewählten Vertreter können ja immer noch entscheiden, die wollen das gerne, aber ehrlich gesagt können wir uns das nicht leisten oder so. Die Politik entscheidet ja am Ende trotzdem noch, die Gewählten. Man überfährt ja an der Stelle keinen. Das ist das eine für Fokusgruppen. Dann gibt's ja so Dinge, die inzwischen so fast schon Klassiker sind, also Bürgerhaushalt zum Beispiel. Gibt's auch auf der kommunalen Ebene, wo dann der Gemeinderat sagt, also hier haben wir jetzt einen bestimmten Prozentsatz vom Gemeindebudget und wir fordern alle Bürger auf, Vorschläge zu machen, wofür der eingesetzt werden soll. Aber hier entscheidet am Ende auch wieder die Politik natürlich letztendlich. Aber man holt sich viel mehr Input, wie man sagen würde.
Was mir jetzt einfallen würde, wäre einfach eine Mail an einen Politiker zu schreiben. Unter welche Kategorie würden Sie das zählen?
Das ist auch Standardpolitik sozusagen. Das wäre die erste Kategorie. Also ich kann natürlich wählen. Ich kann auch meine Vertreter direkt ansprechen. Also das geht natürlich im Wahlkampf. Da kommt ein Kandidat, der will in den Landtag gewählt werden. Dann kann ich ihn natürlich direkt ansprechen oder eine Mail schreiben oder in seinem Wahlkreisbüro anrufen. Oder ich kann zum Beispiel auch Petitionen starten an den Landtag oder Bundestag. Die Möglichkeit gibt's ja auch. Aber das ist alles sozusagen klassische Variante.
Und bei uns in Hessen ist ja sogar so, dass die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden müssen, wenn die Verfassung geändert wird. Also wenn da eine Änderung ansteht, braucht es eine Volksabstimmung, bei der dann die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entscheidet, ob die Änderung so durchgeht. Das gibt's auf der Bundesebene zum Beispiel nicht.
Ja, wobei das ja üblicherweise so ist, dass der Landtag Vorschläge macht, die das Volk dann ablehnen oder bewilligen kann. Und da würde ich sagen, das ähnelt ja sehr stark Wahlen eigentlich. Das ist ja üblicherweise auch mit den Wahlen an einem Termin, dass man dann den Landtag wählt plus diese Volksabstimmung macht. Und das ist klassischer Weg, würde ich sagen. Also das ist ja quasi eigentlich eine Wahl.
Sie hatten ja vorhin den Bürgerrat auf Bundesebene angesprochen. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Würden Sie sagen, so ein Bürgerrat könnte man auch auf Landesebene einführen, um zum Beispiel das Interesse an der Landespolitik oder die politische Teilhabe im Land von der Bürgerinnen und Bürger zu stärken?
Ja, so ein Bürgerrat, der hat, glaube ich, immer zwei Komponenten. Das eine ist natürlich, dass sie die Personen, die tatsächlich am Tisch sitzen, also Herr Müller, Frau Meier und so weiter, dass sie denen natürlich ein sehr starkes Gefühl geben, dass sie beteiligt sind und dass die dann, je nachdem, wie das dann diese läuft in diesem Bürgerrat, am Ende vielleicht auch das Gefühl haben können, dass sie selbst was bewegt haben. Und das ist natürlich ein super Gefühl und das verbindet einen auch sehr stark dann, nicht nur mit der Politik, die da rauskommt, sondern auch mit dem, ich sag mal, demokratischen System. So. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein Signal nach außen an alle anderen Bürger. Schaut mal her, wir beteiligen Individuen und du könntest ja auch mal dran sein. Und eigentlich ist es ein gutes Instrument. Der Haken an der Sache ist bloß, dass es ja auch vom Erfolg dieser Bürgerräte abhängt. Also jetzt stellen Sie sich vor, dass der Landtag und die Landesregierung sich jetzt so einen Bürgerrat installieren, dann werden Leute gelost und am Ende können die sich in Bezug auf diese Frage, die dem Bürgerrat vorgelegt wird, auf Teufel krumm raus nicht einigen. Und dann sitzen die da und haben am Ende nichts produziert, was ein Konsens ist oder was, wo zumindest viele Leute sozusagen die Lösung unterschreiben können oder eine pragmatische Lösung oder sowas. Und dann haben sie gleich zwei Probleme. Sie haben nämlich die Individuen abgeschreckt fürs Leben, sozusagen, die da dabei sitzen. Und sie vermitteln auch nach außen so ein Bild, dass so ein Format nicht funktioniert. Und das ist dann im doppelten Sinne schlecht. Deswegen sind solche Bürgerräte eigentlich eine gute Idee, aber die sind auch ziemlich riskant.
Und Sie hatten vorhin schon ein bisschen was zum Auswahlverfahren gesagt, dass es gelost wird. Aber losen klingt jetzt für mich auch erstmal so ein bisschen riskant fast, oder? Weil wir haben Parlamente, die schon sehr gut gefüllt mit Akademikerinnen und Akademikern sind oder Juristinnen und Juristen und so weiter. Aber es könnte ja auch sein, dass wenn ich jetzt losziehe, ich am Ende 10 Leute da sitzen habe, die alle den gleichen Beruf haben, im Endeffekt aus demselben Landkreis in Hessen kommen und so weiter. Das ist ja doch irgendwo auch riskant, dass man die Leute repräsentiert, oder?
Ja, das mit dem Losen kann man natürlich auch, daran kann man ja auch arbeiten. Also man kann dann sagen, dann ich lose jetzt nicht aus allen Hessen, sondern dann muss ich halt 2 Leute aus der Großstadt losen und 2 Leute aus Kleinstädten und 3 Leute vom Land oder so, damit das irgendwie passt. Und ich muss auch gucken, dass ich nicht nur Nordhessen lose oder sowas. Also, aber das Losverfahren, ich glaube, das ist eine technische Frage, das irgendwie so umzusetzen. Und das andere, wer beteiligt sich dann wirklich? Da haben Sie natürlich auch einen wunden Punkt getroffen. Also Sie können natürlich auch niemanden zwingen, sich an so einem Format zu beteiligen. Und wenn Sie jetzt, ich übertreibe jetzt, die alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern losen, die 2 Jobs machen muss, dann wird die wahrscheinlich Ihnen sagen, es ist schön, dass Sie mich gelost haben, aber ich kann das nicht machen, ich habe die Zeit nicht. So, und dann ist halt dann die Frage, wen Sie dann ersatzlosen. Und das ist dann vielleicht doch wieder der, ich weiß nicht, Musikwissenschaftler mit Doktorabschluss oder so, ne? So, und dann haben sie wieder genau das, was sie eigentlich nicht wollt, dann haben sie wieder nur aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe Leute gezogen. Also das ist nicht ohne dieses Losen. Und klar ist auch, dass man diese strukturellen Hürden, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann auch irgendwie versuchen muss abzubauen. Also dann muss ich halt vielleicht, wenn ich sowas möchte und eine alleinerziehende Mutter da in so ein Gremium bekommen möchte, dann muss ich eben auch gucken, dass ich dann vielleicht deren Babysitter finanziere oder gucke, dass das irgendwie anders funktioniert oder ich mache die Sitzung eben nicht um 19.30 Uhr abends oder so. Also dann muss man sich darauf auch einlassen. Ich meine, das ist ja der Witz und der Unterschied zur bezahlten Politik. Also wenn Sie jetzt wieder auf den Landtag gucken, da sitzen ja gewählte Abgeordnete, die haben Diäten, die sind Berufspolitiker. Und für die spielt es natürlich keine Rolle, ob eine Sitzung um 10, um 14 oder um 19 Uhr ist, weil das ist deren Beruf. Aber für die Bürger, die das quasi ja ohne Bezahlung machen, nebenher, für die sind solche Begleitfragen halt immer sehr wichtig.
Ich würde nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Man hört in den Medien immer wieder, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Das wird dann ja auch gleichgesetzt mit, das Vertrauen in die Politik sinkt. Kann man diese Aussage unterstreichen? Stimmt das?
Es ist die Frage, was man sich genau anschaut. Also es ist so, dass es bestimmte Dinge gibt, die man beobachten kann, aus denen man vielleicht schließen könnte, dass das Vertrauen geringer wird. Also zum Beispiel sinken die Mitgliederzahlen der Parteien sehr stark. Auch die Mitgliederzahlen von politischen Verbänden zum Beispiel sind rückläufig. Die Wahlbeteiligung wird tendenziell kleiner. Also wenn man auf die kommunale Ebene zum Beispiel guckt, da gibt's Bürgermeister, die werden gewählt bei einer Wahlbeteiligung von 17%, was für sicher für den Kandidaten auch vielleicht unschön ist. Man kann aber, wenn man in diese Befragung geht, die ich eingangs erwähnt habe, ne, also Befragung von Bürgern, ob sie sich politisch interessieren zum Beispiel, da gibt es auch immer eine Frage, ob die Leute der Politik vertrauen. Die wird ziemlich differenziert gestellt. Da wird wirklich gefragt, vertrauen sie dem Parlament, der Regierung, der Polizei, den Gerichten, den Parteien und so weiter. Und da kann man eigentlich sehen, dass das politische Vertrauen in diesen Befragungen relativ stabil ist über die letzten 30 Jahre. Es hat jetzt so einen kleineren Einbruch gegeben, aber der ist jetzt, sagen wir mal, nicht in der Größe, der jetzt spielentscheidend wäre. Was ich viel interessanter finde, ist, dass Vertrauen auf verschiedenen politischen Ebenen sich sehr stark unterscheidet. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass die überwiegende Zahl der Befragten in solchen Befragungen zum Beispiel der Bundespolitik tendenziell vertraut, aber der Europäischen Union weniger. Es gibt auch Länder, in denen das andersrum ist. Also wenn Sie mal ins Baltikum gucken, Lettland und Litauen, da ist es ganz typisch, dass die Leute mehr Vertrauen in die europäische Politik als in ihre nationale Politik haben. Ja, das heißt also, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Leute bestimmte Erfahrungen gemacht haben mit Korruption, mit nicht funktionierenden Dingen oder so. Und dann vertraut man eben der einen Ebene mehr und der anderen weniger.
Und wie sieht's aus gegenüber unserer Demokratie als Staatsform? Ist da auch noch das nötige Vertrauen da? Weil wenn wir sagen, die Leute haben überhaupt keine Lust mehr auf die Demokratie oder glauben nicht mehr daran, dann sind natürlich alle anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, bisher hinfällig, weil die Leute ja sowieso das nicht mehr wahrnehmen wollen.
Ja, das stimmt. Also wenn man sich die Befragung anguckt, gibt's schon eine bröckelnde Unterstützung für die demokratische Staatsform. Das ist richtig. Ob das jetzt schon im Spiel entscheidenden Umfang ist, weiß man natürlich leider immer erst hinterher.
Wir als Hessischer Landtag sehen uns ja auch als Bildungsanstalt für politische Bildung. Wie kann denn politische Bildung dazu beitragen, dass Vertrauen in die Demokratie und die Politik wiederhergestellt wird?
Wenn Bürger verstehen, wie die Prozesse funktionieren und dass es Politiker gibt und Akteure gibt, die Interessen haben und was die versuchen wollen zu erreichen und wie die Demokratie funktioniert. Ich glaube, wenn das transparent wird, dann geht Leuten auch ein Licht auf und dann haben sie, glaube ich, auch mehr Interesse und mehr Drang, sich auch selbst zu engagieren. Vor allem, wenn man sehen kann, dass man tatsächlich was bewegen kann.
Und was können denn auch Politikerinnen und Politiker tun, zum Beispiel in ihrer Kommunikation, um wieder mehr Vertrauen für die Demokratie zu gewinnen?
Die Medaille hat zwei Seiten. Also ich glaube, das eine ist, dass Politiker vielleicht stärker darauf achten müssen, wie sie ihre Politik verkaufen. Also dass sie nicht nur begründen, ich möchte gerne, dass das so und so ist und weil ich dieses und jenes Ziel erreichen möchte, sondern wenn es dann harte Verhandlungen gibt, Sie kennen das, Koalitionen, da kann sich nie jeder mal völlig durchsetzen, da muss man auch Abstriche machen, da muss man Kompromisse schließen und ich glaube, dass es auch wichtig ist, nach so Kompromissen dann das zu erklären und dem Wähler und den Bürgern zu sagen, ich wollte eigentlich was anderes, aber es kriegt nicht jeder immer alles, was er möchte und das ist jetzt ein guter Kompromiss und da stehe ich auch dahinter und ich glaube, dass das Zugeben, dass man nicht allmächtig ist und trotzdem zeigen, dass man was bewegen kann, dass das Vertrauen schafft, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, dass die Bürger eben nicht in so einer passiven Haltung verharren, so die Politik muss mir das jetzt servieren und wenn mir das nicht passt, dann gehe ich halt nicht zur Wahl, sondern ich als Bürger habe ja auch was davon, dass ich in der Demokratie lebe und deswegen finde ich, kann man schon erwarten, dass auch der Bürger sich bemüht, sich die Informationen zu holen. Also es ist beides, ne? Die Politik muss die Information geben und mir Möglichkeiten eröffnen, aber ich muss die auch nutzen.
Eine letzte Frage hätten wir noch an Sie, Herr Professor Igner. Wenn Sie einen Podcast hätten, wen würden Sie denn zur ersten Folge einladen und warum?
Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wo politisches Interesse herkommt. Und bei mir ist übrigens so ähnlich wie bei Ihnen. Also mein politisches Interesse kommt aus meinem Umfeld, aus meiner Schülerzeit und auch aus meiner Familie. Und ich kenne in meinem näheren Umfeld eigentlich niemand, der sich nicht für Politik interessiert. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, weil ich an der Uni arbeite und mich damit auseinandersetze und die Leute, die ich jeden Morgen treffe beim Arbeiten, die interessieren sich natürlich alle für Politik. Aber das ist auch in meinem persönlichen Umfeld und eigentlich wäre es für mich ganz interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Also jemand einzuladen, der von sich sagt, dass er das total uninteressant findet und total langweilig. Und dann würde ich gerne der Sache mal auf den Grund gehen. Also warum denkt er das? Und vielleicht ist er ja doch an Politik interessiert, weiß es aber nur gar nicht. Oder es würde sich für mich so ein völlig neues Thema öffnen. Ja, das fände ich mal interessant.
Vielen Dank, Herr Igner. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie heute zu Gast waren in unserem Podcast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch doch gerne noch die anderen Podcast-Folgen an, die wir aufgenommen haben. Und wenn ihr euch noch weiter über den Landtag informieren wollt, könnt ihr das auf der Jugendwebseite machen, www.junge-hessischer-landtag.de.
Für Cornelius und mich war das die letzte Podcast-Folge, unser FSJ endet jetzt, aber keine Sorge, es kommt auch wieder eine FSJ-Generation nach uns und die werden bestimmt auch tolle Podcasts produzieren. Also abonniert gerne den Podcast auf allen gängigen Plattformen, damit ihr auch die neuen Folgen mitbekommt. Wir sagen Tschüss und Dankeschön.
Tschüss.